Jesus, und nun bitten wir dich, dass du uns segnest, wenn wir dein Wort studieren und dass du uns hilfst, wirklich zu erkennen, an welcher Stelle du uns in unserem Herzen und in unserem Leben damit erreichen willst. Amen. Die alte Dame lag schwer krank in ihrem Haus. Wie gut, dass der Landarzt regelmäßig Besuche dort machte. Dabei war der Landarzt in der Regel mit seinem Fahrrad unterwegs, meist begleitet von seinem Hund, der lief daneben her. Bei den Untersuchungen musste er natürlich immer draußen bleiben, der Hund, das ist klar. Kurz vor ihrem Tod stellte die Frau dann endlich jene Frage, die sie inzwischen mehr bedrängte als alle medizinischen Einzelheiten. Sie sagte: Herr Doktor, ich weiß, dass Sie Christ sind. Bitte beantworten Sie mir diese Frage. Ich habe den Tod vor Augen. Können Sie mir sagen, was nach diesem dunklen Vorhang kommt, vor dem ich jetzt stehe? In dem Moment kratzte der Hund draußen an der Tür. Und da kam dem Arzt die Idee. Er sagte: Gute Frau, das ist wie bei meinem Hund. Er war noch nie hier drin und er weiß auch nicht, wie es hier aussieht. Aber er weiß, sein Herr ist hinter der Tür. Und so geht es denen, die Jesus als ihren Herrn haben. Sie wissen nicht, wie es im Einzelnen aussieht hinter dem dunklen Vorhang. Sie können sich diesen Weg, den man nur einmal geht, nicht in den Einzelheiten vorstellen. Aber sie wissen, mein Herr ist hinter der Tür. Und darum haben Menschen, die Jesus kennen, darum haben Menschen, die dem lebendigen Gott mit ihrem ganzen Leben, mit Haut und Haaren gehören, darum haben die eine Hoffnung, die unzerstörbar ist. Weil wir wissen dürfen, auch wenn jetzt immer wieder dunkle Vorhänge unseren Blick verstellen, und das gilt ja besonders im Fall des Sterbens, aber nicht erst dann, auch vorher erleben wir ja immer wieder Situationen, wo die Zukunft im Dunkeln liegt, wo wir einfach nicht wissen, wie es weitergeht, wo der nächste Schritt völlig ungewiss vor uns liegt. Und da dürfen wir wissen, unser Herr ist hinter der Tür, was immer mich hinter der nächsten Tür erwartet. Er ist da, wenn mein Leben ihm gehört, er ist da und er behält immer die Kontrolle. Und er meint es immer gut mit mir. Der Grund unserer Hoffnung ist eine Person. Und diese Person macht uns stark und mutig. Diese Person verschafft uns auch einen freien Rücken, um Jesus zu dienen. Wie können wir Jesus dienen, wenn wir keinen freien Rücken haben? Wenn wir nicht wissen, wir sind behütet. Er steht hinter uns, er vergibt uns, er trägt uns. Und darum gehört es zu den Lieblingsstrategien des Teufels, dass er uns entmutigen will. Es gehört zu den Lieblingsstrategien des Widersachers der Christen und des Widersachers der Gemeinde, den Schutzschild unserer Hoffnung zu durchlöchern. Und uns dahin zu bringen, dass wir denken, es lohnt sich ja doch nicht, es wird ja doch nichts, es ist ja doch immer wieder schwer und es gibt keine Hoffnung. Wissen Sie, für Menschen, die ohne den lebendigen Herrn leben müssen, ist das früher oder später normal, dass sie keine Hoffnung mehr haben. Ist das früher oder später normal? Und die Dichter mit ihren berühmten Zitaten haben ja nur ausgesprochen, was der normale Mensch irgendwo fühlt, aber sich am liebsten nicht eingesteht. Aber irgendwo weiß in seinem Innersten, denken wir an diese berühmten Worte von Ernest Hemingway, den auch der Literaturnobelpreis nicht vor dem Selbstmord bewahrte. Er hat gesagt: Mein Leben ist ein dunkler Weg, der nach nirgendwo führt und wieder nach nirgendwo. Immer und ewig nach nirgendwo, dunkel und ohne Ende nach nirgendwo. Hemingway. Sein Kollege Theodor Fontane hat das etwas höflicher ausgedrückt. Er hat gesagt: Immer enger, leise, leise ziehen sich die Lebenskreise, schwindet hin, was prahlt und prunkt, schwindet hoffen, hassen, lieben und ist nichts in Sicht geblieben als der letzte dunkle Punkt. Als der letzte dunkle Punkt. Das ist Hoffnungslosigkeit pur. Nur noch der letzte dunkle Punkt. Und so ähnlich wird sich das Volk Israel gefühlt haben im Jahr 586. Das ist die Situation. Letzten Sonntag hatten wir gesehen, wie sie endgültig in der Sackgasse der Hoffnungslosigkeit angekommen sind. vertrieben aus den eigenen Häusern, gejagt auf die Straße, vor sich eine beschwerliche Reise in die Fremde. Und mit jedem Kilometer Fußmarsch wird die Silhouette dessen, was von Jerusalem noch verblieben ist, immer kleiner. Und die Heimat rückt in immer weitere Ferne. Ein letzter dunkler Punkt. Hätten wir doch unseren Gott ernst genommen, werden viele gesagt haben, hätten wir doch reagiert auf seine Rufe zur Umkehr. Hätten wir ihm doch geglaubt. Gott hatte sein Gericht ja angekündigt. Er hatte gesagt, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr so weitermacht, dann werdet ihr elend scheitern. Wenn ihr glaubt, ohne mich euer Leben leben zu können, dann wird das euch ins Verderben führen. Hätten wir es doch ernst genommen. Sie haben die Warnung mit einer Handbewegung weggewischt, die meisten von ihnen. Lasst ihn doch reden. Lasst die Propheten doch ihre rhetorischen Übungen machen. Und auf der Zielgeraden ging es dann sehr schnell. 4 Könige in 22 Jahren hatten wir letzten Sonntag gesehen. 4 Könige in 22 Jahren, das ist, für Italien wäre das schon lang, jeweils was die Regierungszeit angeht, für Israels Könige extrem kurz. Gott hält auch sein Gerichtswort, hatten wir gesehen. Gottes Gericht kommt unausweichlich. Gottes Gericht trifft die Meinungsmacher genauso wie die Mitläufer. 3 Deportationswellen, 605 vor Christus die erste, 597 die zweite, die größte wahrscheinlich, und dann 587, 86 die dritte. Und diese Deportationswellen befördern das Volk Israel ins Ghetto nach Babylon, und zurückbleiben nur noch ein paar Landarbeiter. Das ist die Situation. Hoffnungslos. Und rein menschlich betrachtet gibt es keinen Grund, warum Gott sie da wieder rausholen müsste. Es ist einfach zu viel passiert. Und die Geschichtsbewussten hatten bestimmt das Ende ihrer Landsleute aus dem Norden noch vor Augen, also aus Nordisrael. Das war 130 Jahre vorher ja passiert. So um 722, 21 vor Christus, da war das Nordreich ja nach Assyrien verschleppt worden. Sie hatten sich dort zerstreut, waren nicht zusammen im Ghetto geblieben und waren im Grunde genommen versickert in der assyrischen Bevölkerung. Das war das Schicksal des Nordreichs gewesen. Ein paar hatten noch den Kontakt zum Süden zu halten versucht. Ein paar waren auch bei dem großen Passa von Josia dabei gewesen. Aber das waren nur Einzelfälle. Und nun fürchtet der Süden das gleiche Schicksal. Und wir fragen wieder, welche Botschaft will Gott uns damit zukommen lassen? Wir wollen nachprüfen, wie lässt Gott diese Königsberichte enden? Wir haben ja immer 2 Paralleltexte gelesen, 2 Parallelbücher gelesen, das Königbuch und das Chronikbuch, die beide sich gegenseitig wunderbar ergänzen. Zu unterschiedlichen Zeiten entstanden sind diese Bücher, aber beides Gottes Wort, hinter beiden steht Gott als letzter Autor. Und die uns in ihrer Zusammenschau gerade oft geholfen haben, ein Gesamtbild der Vorgänge zu bekommen. Und wir fragen jetzt, was steht jeweils auf der letzten Seite? Was steht auf der letzten Seite des Königsbuchs und des Chronikbuchs? Worauf zielt Gott, der ja die Schreiber geleitet hat, worauf zielt Gott damit in unserem Herzen? Und ich hoffe, das wird in einigen Minuten klar werden. Ich habe entdeckt, und Sie finden die Texte ja auf Ihrem Gottesdienstzettel, auch in den letzten Versen handeln nochmal Könige. Aber diese Könige, die kommen diesmal nicht aus Israel oder Juda, sondern die kommen ganz woanders her. Und sie sind wie Lichtstrahlen, die Gott schickt. Wie Lichtstrahlen, die Gott schickt, mitten hinein in die Dunkelheit dieses Untergangs. Lichtstrahlen mitten hinein in die Hoffnungslosigkeit. Und die Strahlen werden von Punkt zu Punkt immer heller werden. Und darum heißt unser Thema heute trotzdem Hoffnung. Gott hat immer einen Weg. Trotzdem Hoffnung, Gedankenstrich, Gott hat immer einen Weg. Trotzdem Hoffnung, erstens, weil ein babylonischer König das Haus Davids bewahrt. Also das ist unser erster Punkt, ein babylonischer König bewahrt das Haus Davids. Gottes Wege sind Königswege, hier im wahrsten Sinne des Wortes. Erstens, ein babylonischer König bewahrt das Haus Davids. Und vorab müssen wir sagen, warum ist das so wichtig, dass das Haus Davids bewahrt wird? Also die Davids-Linie, die Davids-Dynastie. Aus der Davids-Dynastie wird der Messias kommen. Das hat Gott angekündigt. Warum ist die Geschichte Israels für die Welt so bedeutsam? Dieses Mini-Land für die ganze Welt. Und das merken wir auch immer wieder in den Nachrichten. In der Geschichte Israels, da steht viel mehr auf dem Spiel als die Identität eines Volkes. Es steht Gottes Treue auf dem Spiel, weil Gott mit diesem Volk so viele Zusagen und Verheißungen verbunden hat bis heute. So viele Zusagen und Verheißungen. Es geht um Gottes Treue auch in der Geschichte Israels. Und darum ja diese berühmte Frage von Friedrich dem Großen, viele von Ihnen werden das kennen. Er soll seinen Hofprediger eines Tages gefragt haben: Herr Hofprediger, können Sie mir einen Beweis dafür liefern, dass es den Gott der Bibel wirklich gibt? Und der Hofprediger soll geantwortet haben mit einem kurzen Satz: Majestät, die Juden. Majestät, die Juden. Weil an der Geschichte dieses Volkes so deutlich ablesbar ist, wie der allmächtige Gott zu seinen Verheißungen steht. Majestät, die Juden. Es hängt viel an der Geschichte Israels. Und Gottes Versprechen gegenüber David stand ja noch im Raum. Das wussten ja die meisten. 2. Samuel 7, Vers 16, wo Gott gesagt hat: Dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben. Dein Thron soll auf ewig feststehen. 2. Samuel 7, Vers 16. Und damit war gemeint, du sollst eine ewige Zukunft haben für deinen Thron. Nicht, dass es keine Unterbrechung geben würde. Nicht, dass es immer und zu allen Zeiten da sein würde. Aber im Ergebnis, am Ende, auf ewig würde dieser Thron Bestand haben. Das war die Zusage. Selbst wenn es zwischendurch Unterbrechung geben sollte. Und wenn man jetzt 2. Samuel 7, Vers 16, auf ewig soll dein Thron bestehen, mit dem Exil in Babylon vergleicht, dann könnte der Gegensatz nicht krasser sein. Ist Gott treu? Und dann gibt es einen Hoffnungsschimmer. Und den haben Sie hier in Ihrem Predigttext, mit dem das zweite Königsbuch, also das Königsbuch als solches, schließt. Ein babylonischer König bewahrt das Haus Davids. Und das geschah im 37. Jahr, nachdem Jojachin, der König von Juda, gefangen weggeführt worden war. Also Jojachin, der wird an anderer Stelle genannt Jechonja, oder Jehojachin, man kann den hebräischen Namen auf unterschiedliche Weise dann umsetzen jeweils, aber es ist immer derselbe, Jojachin oder Jechonja oder Jehojachin. Und das geschah im 37. Jahr, nachdem Jojachin, der König von Juda, gefangen hinweggeführt worden war, am 27. Tag des 12. Monats, da erhob Evil-Merodach, der König von Babel, babylonischer König bewahrt das Haus Davids, der König von Babel, im ersten Jahr seiner Regierung das Haupt Jojachins des Königs von Juda und entließ ihn aus dem Kerker, und er redete freundlich mit ihm und setzte seinen Thron über die Throne der Könige, die bei ihm in Babel waren. Und er erlaubte ihm, seine Gefängniskleider abzulegen. Er war ja bis dahin politischer Gefangener. Und er durfte stets vor ihm essen, sein ganzes Leben lang. Und sein Unterhalt, der beständige Unterhalt, wurde ihm vom König gegeben für jeden Tag, sein bestimmtes Teil für alle Tage seines Lebens. So endet 2. Könige. Warum so? Im Jahr 597 war dieser Jechonja nach nur 3-monatiger Herrschaft ja nach Babylon verschleppt worden. Das war im Rahmen der zweiten Deportationswelle 597. Und jetzt, circa 35 Jahre später, kommt dort in Babylon, wo Jechonja im Exil ist, ein neuer Herrscher an die Macht. Unser Jechonja ist zu dem Zeitpunkt circa 55 Jahre, wenn man das rechnet. Also schon ein gestandener politischer Gefangener, wenn man so will. Dieser babylonische König heißt Evil-Merodach. In babylonischen Quellen ist er auch bekannt als Amel-Marduk. Das ist ein und dieselbe Person. Er folgt seinem Vater Nebukadnezar auf dem Thron. Klammer auf, er wird 2 Jahre später dann von seinem Schwager Nereglissa ermordet werden. Und seine Amtszeit lässt sich ziemlich genau datieren, nämlich auf die Jahre 562 bis 560 vor Christus. Da sind wir auf ziemlich sicherem historischem Boden. Und dieser Evil-Merodach oder Amel-Marduk will offensichtlich ein paar eigene Akzente setzen. Und dazu gehört auch der Umgang mit den politischen Gefangenen, vor allem mit dem König Judas. Und dann steht hier: Er erhob das Haupt, er entließ ihn aus dem Kerker, also er schenkt ihm eine neue Freiheit. Er behandelt ihn nicht mehr als Verbrecher, sondern als Ehrenmann. Er redete freundlich mit ihm, er sucht Kontakt zu ihm. Er erlaubt ihm, die Gefängniskleider abzulegen. Steht hier in Vers 29, das heißt, er gibt ihm äußerlich seine Würde zurück. Seine Stellung, seine Position verändert er. Ja, und er sorgt für seinen Unterhalt Das steht hier am Ende, er durfte stets vor ihm essen sein ganzes Leben lang und sein Unterhalt, der beständige Unterhalt, wurde ihm vom König, also vom babylonischen König gegeben, für jeden Tag sein bestimmtes Teil, für alle Tage seines Lebens. Wir wissen nicht, was hinter dieser Großzügigkeit stand bei Evil-Merodach. Wir wissen nicht, welche Motive ihn bewegt haben, dem jüdischen König diese Privilegien zu geben. Aber wir sehen hier in Vers 27, dass Joachim ausdrücklich zweimal als König bezeichnet wurde. Der König ist noch da. Nachdem Joachim der König von Juda gefangen war und dann in der letzten Zeile von 27 im ersten Jahr seiner Regierung erhob er das Haupt Joachims des Königs von Juda. Davids Dynastie lebt noch. Das ist die Message. Das ist der Schlusspunkt des Königsbuchs. Der rote Faden der Verheißung ist noch nicht durchgeschnitten. Deswegen steht dieser Text hier am Ende. Es ist noch ein König da und dessen Situation wird jetzt, wenn auch im Exil, wieder stabilisiert. Und das erinnert uns an eine Zusage bzw. Ankündigung, die Gott dem Salomo gegeben hatte, kurz vor dem Auseinanderbrechen des Reiches. Und als Salomo schon von Gott abgefallen war, da war ihm gesagt worden, ich will den Samen Davids, also die Davids-Dynastie, deswegen demütigen, doch nicht für immer. Doch nicht für immer. Also Gottes Hand bleibt dran. Die Davids-Dynastie wird nicht ausgerottet werden. Der Funke wird nicht erlöschen. Darum steht dieser Text hier am Ende, verstehen Sie? Joachim hat zwar keine Macht, er residiert nicht im eigenen Palast, und doch ist die Davids-Dynastie noch nicht tot. Gott hält die Hand drüber. Das ist das letzte Wort der Königsbücher. Das letzte Wort, der letzte Text, die letzten Verse. Kein strahlendes Happy End, kein vor Kraft und Einfluss strotzender israelischer König, aber doch ein zarter Sonnenstrahl der Hoffnung. Nachdem Israels Herrscher sich durch ihren eigenen Ungehorsam und durch ihren eigenen Unglauben selbst entmachtet haben und gewissermaßen selbst außer Gefecht gesetzt haben, da sorgt Gott durch diesen Heiden dafür, dass der Faden der Verheißung nicht reißt. Deswegen steht das hier am Ende. Ein babylonischer König bewahrt das Haus Davids. Und das ist der erste Beleg für unsere These, für unser Thema. Trotzdem Hoffnung, Gott hat immer einen Weg. Gott hat immer einen Weg. Wenn seine eigenen Leute versagen, lässt Gott seinen Plan eben durch andere gelingen. Und darum kann der Teufel unseren Herrn auch nie in Verlegenheit bringen. Und das ist eine große persönliche Ermutigung für jeden von uns, der im Dienst des Herrn steht. Der Teufel kann Gott nie in Verlegenheit bringen. Manchmal erwarten wir Gottes Hilfe auf einem ganz bestimmten Weg oder von ganz bestimmten Menschen oder von ganz bestimmten Umständen. Und oft werden wir menschlich enttäuscht, wenn unsere Erwartungen nicht erfüllen. Das erlebt jeder von uns so, von Zeit zu Zeit. Aber es gibt trotzdem Hoffnung. Denn dessen dürfen wir ganz sicher sein, wenn Gott es will, wenn Gott es will. Und wenn wir auf seinem Wege gehen und wenn wir ihm gehorchen wollen, dann wird er eben irgendwo einen babylonischen König finden, um seinen Plan zu vollenden. Gott kommt nie in Verlegenheit. Der lebendige Gott ist niemals abhängig von Menschen und Umständen. Das sehen wir hier ganz deutlich an diesem Schluss des Kapitels. Der lebendige Gott ist niemals abhängig von Menschen und Umständen. Und wer an diesem Gott hängt, der ist es auch nicht. Das ist der erste Sonnenstrahl. Das ist das Ende des Königsbuchs. Ein babylonischer König bewahrt das Haus Davids. Und wie schließt nun das andere Buch, das Chronikbuch? Wo ist da der Sonnenstrahl? Zweitens, ein persischer König bewahrt das Land Israel. Zweitens, ein persischer König bewahrt das Land Israel. Lassen Sie uns das lesen. Den Schluss, 2. Chronik, das sind nur zwei Verse. 2. Chronik 36, die Verse 22 und 23. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt wurde, das durch den Mund Jeremias ergangen war, da erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, so dass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machen und sagen ließ, so spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem. Das ist der Tempel, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei der Herr, sein Gott und er ziehe hinauf. Das heißt, er ziehe wieder hinauf in die Heimat, nach Jerusalem, um die Stadt und den Tempel zu bauen. Ein persischer König bewahrt das Land Israel. Diese letzten beiden Verse, die sind wie ein Nachwort, wie ein Epilog zum zweiten Chronikbuch. Zwischen Vers 21 und 22 liegen 70 Jahre babylonisches Exil. 70 Jahre. Vers 22 sind wir schon angekommen im Jahr 538. Das geschieht im Jahr 538. Die letzte Deportation war 586. Und zwischen der ersten Deportation 605 und 538 und bis sie dann letztlich ankommen in Israel sind 70 Jahre. Aber noch bevor die Deportationen liefen, hatte Gott seinem Volk diesen Zeitraum ja angekündigt. Er hat ihnen ja gesagt, es werden 70 Jahre sein. Da erinnern wir uns ja dran. Er hat das offenbart, zum Beispiel durch den Propheten Jeremia. In Jeremia 29, da hatte Gott es so gesagt: Ich sende meinen Knecht Nebukadnezar, den König von Babel, und lasse ihn über diese Länder kommen. Und dazu gehört auch Israel. Und dann heißt es, und dieses ganze Land soll zu Trümmerhaufen, zu Wüste werden, und diese Völker sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Das war so ganz klar angekündigt. Jeremia 25, Vers 9 bis 11. Und nochmal war es dann gesagt worden in Jeremia 29, Vers 10, fürwahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, dann werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Ich werde es erfüllen, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, dass ich euch gebe, Zukunft und Hoffnung. Das war die Ankündigung. Also noch bevor die Deportationen liefen, hatte Gott seinem Volk diesen Zeitraum mit den 70 Jahren angekündigt. Sie wussten, was kommen würde. Aber er hat gesagt, euer Land wird nicht zugrunde gehen. Und ihr werdet nicht für immer von diesem Land getrennt werden können. Das werde ich nicht zulassen. Und das war ja die Verheißung, die Gott schon dem Abraham geschenkt hatte, gut 1000 Jahre vorher. Und er hat sie niemals zurückgenommen. Ihr werdet zurückkommen in euer Land. Das ist versprochen. Verstehen Sie, Gottes Treue und Gottes Macht stehen hier auf dem Spiel. Und wir können uns vorstellen, wie die im Exil gerechnet haben. Wenigstens diejenigen, die wenigen, die damit noch rechneten, die Gott noch im Herzen hatten, die noch dran geglaubt haben, dass das wahr werden würde, was die Propheten sagen. Und wie sie gerechnet haben. Wann beginnen die 70 Jahre? Erste Deportation müssen wir ab 605 zählen. Dritte Deportation müssen wir ab 586 zählen. Wann wird es kommen? Was wird passieren? Wird Gott an uns denken? Und die Wachsamen unter ihnen, die dürften die politischen Verhältnisse beobachtet haben, sobald sie an Informationen herankamen im Exil. Die Babylonier werden ihren Gefangenen ja auch nicht gerade die Karten aufgedeckt haben über die aktuellen politischen Verhältnisse. Und irgendwann werden sie gemerkt haben, dass die babylonische Sicherheit erste Risse bekam. Sie werden gemerkt haben, gespürt haben, der Stern der babylonischen Streitmacht, der Weltmacht beginnt zu sinken. Sie werden gemerkt haben, die Erfolgsmeldungen der Babylonier werden dürrer, die Gesichter werden länger. Die Durchhalteparolen klingen angestrengter. Und dann, 538, passiert der epochale Umsturz. Und den können wir uns gar nicht radikal genug vorstellen, ihr Lieben. Das war mindestens so dramatisch wie Ende der 80er Jahre, als der Umsturz kam in der Sowjetunion. Mindestens so dramatisch war das, was da 538 passierte. Als damals die Sowjetunion auseinanderbrach, als klar war, dass alle Karten völlig neu gemischt werden müssten politisch. So war das hier. Und der neue starke Mann heißt Kyros. Und die neue Weltmacht ist Persien. Und in den Tagen, glauben Sie mir es, haben die Israeliten bestimmt wieder und wieder ihre alten Jesaja-Schriftrollen rausgeholt, sofern sie die bei sich hatten. Sie haben ihre alten Jesaja-Schriftrollen rausgeholt. Und sie haben diesen Übergang bestimmt gelesen von Jesaja 44 zu Jesaja 45, egal wie damals ihre Kapiteleinteilung gewesen sein mag. Und sie haben dieselben Verse gelesen, nur auf Hebräisch, wie wir sie jetzt heute in Hannover lesen. Da bin ich sicher. Was steht dort nämlich an der Grenze zwischen Jesaja 44 und 45? Da steht, Gott sagt zu Jerusalem, werde wieder bewohnt Und zu den Städten Judas werdet wieder gebaut und ihre Trümmer richte ich auf. Gott spricht von Kyros, er ist mein Hirte. Das sagt Gott zu Kyros. Er wird all meinen Willen ausführen. Er wird zu Jerusalem sagen, werde gebaut. Und zum Tempel werde gegründet. Und so spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten. Er nennt hier Kyros plötzlich ja wie seinen Messias, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Lenden der Könige zu entgürten, um Türen vor ihm zu öffnen und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben. Ich selbst will vor dir, Kyros, herziehen und das Hügelige eben machen. Ich will eherne Türen zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Das werden die gelesen haben in Babylon. Und ich will dir verborgene Schätze geben. Um Jakobs meines Knechtes und Israel meines Auserwählten willen habe ich dich, Kyros, bei deinem Namen gerufen. Und ich habe dir einen Ehrennamen gegeben, ohne dass du mich kanntest. Ich denke, das werden Sie im Exil gelesen haben. Und wissen Sie, wann Jesaja das geschrieben hat? Wissen Sie, wann Jesaja das geschrieben hat? Im 8. Jahrhundert. 150 Jahre vorher. 150 Jahre vorher, bevor dies alles geschieht. Und genau das passiert jetzt, 538 vor Christus. Ein persischer König bewahrt das Land Israel, weil Gott es versprochen hat. Und manche Ausleger denken, wie gesagt, es wird die 70 Jahre binnen 605 und bis sie dann endlich im Land richtig drin sind, 538 dürfen sie aufbrechen, ist es dann etwa 538, 536. Und andere meinen, wie gesagt, zweite Deportation, da beginnen die 70 Jahre 586 und die 70 Jahre enden dann 515. 515 ist das Jahr, in dem der Tempel wieder gebaut wird. Also das sind die beiden Möglichkeiten, mit diesen 70 Jahren zu rechnen. Aber ist das nicht sensationell? Ist das nicht zutiefst bewegend, wie Gott hier eingreift? Wie Gott hier sein Wort erfüllt? Ein persischer König bewahrt das Land Israel, weil Gott es mehr als 150 Jahre vorher präzise so durch den Jesaja angekündigt hatte. Und dann kehren sie zurück und bauen die Stadt langsam wieder auf und den Tempel und schließlich die Mauer, die Stadtmauer. Und das ist der zweite Sonnenstrahl. Das ist der zweite Beleg für unser Motto, trotzdem Hoffnung, Gott hat immer einen Weg. Jahrzehnte hatte es bei oberflächlicher Betrachtung so ausgesehen, als ob Gott nicht eingreifen würde, jahrzehntelang. 70 Jahre lag die Verheißung von Jeremia zurück. Mehr als 150 Jahre lag die Ankündigung von Jesaja zurück. Und wahrscheinlich hatten viele Israeliten Gottes Wort längst vergessen, längst vergessen. Nur Gott vergaß sein Wort nicht, so wie Gott nie ein Wort vergisst. So wie Gott nie ein Wort zurücknimmt, das er uns in der Bibel gegeben hat. Nie. Und als die Zeit um war, als der richtige Zeitpunkt gekommen war, da griff Gott zu und die Menschen konnten nur noch staunen. Und Gott sorgte dafür, dass ein Kyros an die Macht kam und eine völlig andere Israel-Politik betrieb, als der vorherige Machthaber. Und Gott sorgte dafür, dass dies auf allen Kommunikationskanälen im Lande gesendet wurde, damit auch alle Israeliten es hören. Ne? Das steht hier in Vers 22 am Ende extra. Gott erweckte den Geist des Kyros, des Königs von Persien, sodass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich, wird extra betont, auch schriftlich bekannt machen und sagen ließ, so spricht Kyros, der Gott des Himmels hat mir den Auftrag gegeben, sein Haus zu bauen. Wir müssen uns mal vorstellen, was das damals bedeutete. Gott fasst zu. Gott lässt sein Wort laufen und der große König Kyros, der gerade noch die vermeintlich unbesiegbaren Babylonier von der Platte gefegt hatte, militärisch, der große Kyros wird einfach ein kleines Werkzeug in den Händen des lebendigen Gottes. So macht Gott Geschichte. Das ist unser Gott. Und ihr Lieben, daraus können wir grenzenlos Hoffnung tanken. Es lohnt immer auf die Verheißung Gottes zu setzen. Es lohnt immer auf die Erfüllung von Gottes Zusagen zu warten. Egal wie lange wir manchmal warten müssen, egal wie viele Rückschläge wir bisweilen zu ertragen haben, ihr Lieben. Kein Mensch auf der Welt, und sei es der mächtigste, kann die Erfüllung von Gottes Verheißung aufhalten. Und jeder Mensch, wenn Gott es will, muss der Erfüllung von Gottes Verheißung dienen. Auch ein babylonischer König, der das Haus Davids bewahrt, und ein persischer König, der das Land Israel bewahrt. Wir lassen uns so leicht beeindrucken von Umständen. Wir lassen uns so leicht beeindrucken von Machtverhältnissen. Wir lassen uns so leicht beeindrucken von unseren eigenen Befindlichkeiten, von unseren eigenen Grenzen, die wir immer wieder so deutlich spüren. Das beeindruckt uns. Aber Gott will uns sagen, du sieh genau hin. Sieh genau hin, was ich hier tue. Und nimm mich beim Wort. Gottes Wort ist unendlich viel stärker als alles, was Menschen an Macht und Bollwerken jemals errichten könnten. Das steht hier so krass, so schroff, so deutlich vor unseren Augen. Und mancher sagt, okay, Israel hatte die 70-Jahre-Verheißung. Welche Verheißung habe ich denn für meine Zukunft? Dann will ich Sie nur ermutigen, durchforsten Sie das Neue Testament. Es ist vollgepackt mit Verheißungen für Sie und für mich und für die Gemeinde Jesu. Nehmen wir zum Beispiel nur Johannes 8, Vers 12, wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das heißt nicht, er wird ein leichtes Leben haben. Das heißt nicht, er wird alle Schwierigkeiten innerhalb von 24 Stunden hinter sich bringen. Aber er wird das Licht des Lebens haben, wer mir nachfolgt, sagt Jesus. Ich bin das Licht der Welt. Du musst keine Angst haben. Du musst nie verzweifeln. Oder denken wir an das, was Gott uns durch Paulus verspricht, Römer 8, 28, wo Paulus sagt, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Verstehen Sie? Alle. Auch die Krankheit, die sie nicht verstehen, auch die Umwege, die Gott ihnen in ihrem Beruf zumutet, auch die Sorgen und die Erschöpfung, die manchmal auf ihnen lastet, auch die Enttäuschungen, die sie mit Menschen machen, auch die 100 krummen Wege, von denen sie im Nachhinein wünschten, sie wären sie nie gegangen. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das verspricht Gott dir. Und es gibt viele, viele, viele weitere Verheißungen, auch für die Gemeinde. Jesus sagt, Matthäus 16, Vers 18, ich baue meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht bewältigen, werden sie nicht überwinden können, werden sie nicht klein kriegen. Gottes Wort fließt über von Verheißungen. Das war der zweite Sonnenstrahl, den wir in diesen Texten finden. Gottes Treue hat immer einen Weg, auch für dich. Ein babylonischer König bewahrt das Haus Davids, ein persischer König bewahrt das Land Israel. Aber das ist noch nicht alles. In diesen Schlussworten ist noch ein dritter Sonnenstrahl verborgen, den ich Ihnen auch noch zeigen möchte. Den wir allerdings erst erkennen, wenn wir das Neue Testament gewissermaßen als Sichtverstärker dazunehmen. Und das wollen wir uns zum Schluss noch angucken. Ein dritter Sonnenstrahl und ich verspreche Ihnen, das ist der stärkste Sonnenstrahl. In 2. Könige hatten wir ja gesehen, dass Jehojachin oder Jechonja oder Jojachin überlebt. Die Davids-Dynastie geht weiter. Und über diesen Jehojachin oder Jechonja führt uns die Spur nun direkt ins Neue Testament zu einem dritten König. Und das ist der letzte Text, den Sie unten finden, Matthäus 1, Verse 10 bis 16. Man kann sagen, Matthäus 1 nimmt den Faden dort auf, wo 2. Könige 25 ihn liegen lässt. Da heißt es, Hiskia, den kennen wir nun noch gut aus unserer Predigtreihe, zeugte den Manasse. Manasse zeugte den Amon. Amon zeugte den Josia, ist uns auch sehr präsent noch. Josia zeugte den Jechonja, also zeugte kann, muss nicht unbedingt bedeuten, der unmittelbare Nachkomme, sondern war ein Vorfahre von. Das kann also auch mal eine Generation überspringen, wie dieses zeugte. Also er zeugte ihn indirekt dadurch, dass er dessen Vater gezeugt hatte, aus dessen Ländern der dann wieder kam. Josia zeugte den Jechonja und dessen Brüder zur Zeit der Wegführung nach Babylon. Unser Thema. Nach der Wegführung von Babylon zeugte Jechonja oder Jehojachin den Shealtiel. Shealtiel zeugte den Zerubabel, Zerubabel zeugte den Abihud, Abihud den Eliakim. Und dann geht das immer weiter, Vers 15, Eliud zeugte den Eleasar, Eleasar zeugte den Mattan, Mattan zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. Also hier haben wir die Verbindungslinie. Josef ist nicht der leibliche Vater Jesu, weil er durch die Jungfrauengeburt zur Welt kam. Das wird hier sehr deutlich gesagt. Aber er ist der, der sozusagen den Königstitel aus der Davidslinie mitbringt. Und Maria kam aus einer anderen Linie der Davidsnachkommenschaft. Das sehen wir bei Lukas 3. Aber hier geht's jetzt um diesen spannenden Zusammenhang zwischen Jechonja und Josef, dem Adoptivvater, dem rechtlich verantwortlichen Adoptivvater unseres Herrn Jesus. Matthäus 1 beweist, Joachim war nicht der letzte König in der Davidslinie, sondern der rote Faden hält fest und führt bis zu jenem König, der sein Volk endgültig retten wird. Und dieser letzte Sonnenstrahl ist so stark, dass er jede Dunkelheit durchschneidet. Und das ist unser dritter und letzter Punkt. Der himmlische König bewahrt sein Volk. Also ein babylonischer König bewahrt das Haus Davids, ein persischer König bewahrt das Land Israel und der himmlische König, er bewahrt sein Volk. Als Jesus geboren wird, liegt die Hoffnung Israels wieder mal in Trümmern. Das Land, das wissen wir, ist fest in römischer Hand. Erst kamen ja die Babylonier, nach den Babyloniern übernahmen die Perser, also Kyros die Weltherrschaft. Nach den Persern kamen die Griechen, Alexander der Große. Dann war mal ein gewisses Aufatmen da, so eine Phase annähernder Autonomie und dann kamen die Römer. Und das ist zur Zeit Jesu. Die Hoffnung Israels äußerlich wieder in Trümmern, aber der himmlische König bewahrt sein Volk. Und schauen Sie schon, über der Krippe von Jesus leuchtet dieser Titel, der König Israels. Und die Weisen aus Babylonien hatten das verstanden und beweisen das mit ihren königlichen Geschenken. Und als Jesus dann gut 30 Jahre danach in Jerusalem einzieht, wir haben das in der Lesung von Bruder Eilers gehört, da wird er empfangen wie? Wie ein König. Und da heißt es, ich darf das nochmal in Erinnerung rufen, da heißt es in Johannes 12, in Vers 13, Hosianna, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Und dann kommt das Zitat aus Sacharja 9, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer und reitet auf einem Esel. Der König zieht ein. Eine Woche später wird Pilatus Jesus was fragen? Matthäus 27, Vers 11. Jesus aber stand vor dem Statthalter und der Statthalter fragte ihn, bist du der König der Juden? Und Jesus aber sprach, du sagst es. Jesus bekennt sich zu dem Königtum. Matthäus 27, 11. Die Soldaten, wenige Verse später, Matthäus 27, 29, werden ihm eine Krone aufsetzen. Und sie flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihm aufs Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand für das Zepter und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen, gegrüßet seist du, der Judenkönig. Auch über seinem Kreuz wird es eine Inschrift aller Welt verkünden. Matthäus 27, 37. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der Judenkönig. Wir kennen das in dieser Abkürzung INRI. Jesus Nazarenus Rex Judaiorum. Dies ist Jesus, der Judenkönig. König. Und dann endlich nach der Auferstehung wird der König ausrufen in Matthäus 28, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Der himmlische König bewahrt sein Volk. Und erst hier kommt die israelische Königsgeschichte zur Erfüllung, verstehen Sie? Erst hier. Und jetzt endlich ist der vollkommene, endgültige König da, auf den die guten Könige wie Hiskia oder Josia nur ein schwacher Hinweis gewesen waren. Und immer noch ist die Geschichte nicht am Ziel. Die Mehrheit seines Volkes lehnt den König ab, kreuzige ihn und verbündet sich mit der damaligen Weltmacht. Verstehen Sie, das ist fast noch schlimmer als unter dem babylonischen Exil. Damals war das Volk mit seinem König gemeinsam untergegangen und umgekommen. Jetzt liefern sie ihren eigenen König an die Römer aus, um ihren eigenen Hals zu retten. Aber dieser König ist nicht zu besiegen. Dieser König ist stärker als der Tod. Dieser König ist mächtiger als alle Kräfte und Herrscher. Er ist Jesus. Und seit jenem Auferstehungstag, ihr Lieben, sammelt er sein Volk aus Juden und Heiden. Seitdem der wahre König gekommen ist, fallen alle ethnischen Grenzen, alle Grenzen zwischen Völkern und Sprachen in der Gemeinde Jesu. Seitdem er die Schuld gesühnt hat und den Tod besiegt hat, sind alle Menschen aller Länder, aller Kulturen aufgefordert und eingeladen, sich vor diesem König Jesus zu beugen. Alle. Und so sammelt Jesus jetzt seine Gemeinde aus Juden und Heiden. Es ist die Gemeinde des Königs und wir sollten uns bei allem, was wir in unserer Gemeinde tun und sagen und wie wir als Gemeinde leben und wie wir als Gemeinde dienen, uns klar machen, wir sind die Gemeinde des Königs. Wir dienen dem Herrn aller Herren und dem König aller Könige. Wir gehören durch ihn zu einer königlichen Institution. So sammelt Jesus jetzt seine Gemeinde. Und auf der Zielgerade der Geschichte schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief, da wird das ganze dann noch lebende Volk, was dann übrig bleibt, in seinem eigenen Land sich zu Jesus als seinem Messias bekehren und ihn anerkennen als König und als Herrn und als Retter. Und dann sagt die Bibel, in jenen letzten Tagen, da werden die Herrscher der Weltmacht zu einem letzten großen Kampf gegen den König Israels antreten. Und sie werden versuchen, ihn und sein Volk zu vernichten. Aber dann wird er als König sichtbar auf der Erde erscheinen. Dann wird er zum zweiten Mal kommen. Und dann wird Jesus die Machtfrage für immer beantworten. Und das ist in der Bibel genauso sicher verheißen wie all die Dinge, die sich um Israel herum schon erfüllt haben. Der König wird kommen und er wird die Machtfrage sicher und souverän beantworten. Und dann werden alle einsehen müssen, der als Opferlamm sein Leben am Kreuz gegeben hat, der ist der König aller Könige. Und so steht es dann im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung 17, Vers 14. Sie, also die Herrscher der Welt, werden gegen das Lamm kämpfen. Und das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und die mit ihm sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Und da dürfen wir als seine Gemeinde auch dazugehören. Ihr Lieben, es ist unsere Würde. Es ist unsere Würde als Gemeinde Jesu. Und es ist unsere besondere Verantwortung, dass wir heute schon diesem König dienen und ihn ehren dürfen. Das ist unsere Würde. Und es ist unsere heilige Pflicht als Gemeinde Jesu, dass wir als Boten des Königs seine Wahrheit ausbreiten, bis er wiederkommt. Das ist unsere heilige Pflicht, dass wir unsere ganzen Kräfte da hineinsetzen, dass wir die Wahrheit dieses Königs ausbreiten als Boten des Königs. Und dabei dürfen wir felsenfest wissen, dass unser König schon jetzt alle Macht in seinen Händen hält. Er hält schon jetzt alle Macht in seinen Händen. Und wie immer auch die Vorhänge uns die Zukunft verdecken mögen, wir dürfen immer wissen, unser Herr ist hinter der Tür. Und er ist da. Und darum haben wir allergrößten Grund zur Hoffnung. Unser Gott hat immer einen Weg. Und mit ihm gehen wir getrost voran. Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß. Aller Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Nur in ihm, o Wundergaben, können wir die Erlösung haben, die Erlösung durch sein Blut. Hört, das Leben ist erschienen und ein ewiges Versöhnen kommt in Jesus uns zugut. Jesus Christus ist der eine, der gegründet die Gemeinde, die ihn ehrt als teures Haupt. Er hat sie mit Blut erkaufet, mit dem Geiste sie getauft und sie lebet, weil sie glaubt. Gebt ihr Sünder ihm die Herzen, klagt ihr Kranken ihm die Schmerzen, sagt ihr Armen ihm die Not. Wunden müssen Wunden heilen, Heilsöl weiß er auszuteilen, Reichtum schenkt er nach dem Tod. Ich auch auf der tiefsten Stufen. Ich will glauben, reden, rufen, ob ich jetzt noch Pilger bin. Jesus Christus herrscht als König, alles sei ihm untertänig. Ehret, liebet, lobet ihn. Amen.